Habt ihr auch gezuckt, als der Psalmmeier vorgetragen wurde? Ich hoffe es. Der zweite Sonntag nach Epiphanias ist eine Provokation. Will es zumindest sein. Lassen wir uns noch provozieren von altbekannten Geschichten, Aussagen, Zusagen, Anforderungen und Erwartungen? Danke, dass du dich getraut hast. Und so wird es weitergehen heute. Epiphanias ist Erleuchtung. Im Grunde genommen die ursprüngliche Form von Weihnachten. Es wird Licht, nicht nur am ersten Tag der Schöpfung, sondern auch durch das Geschenk des Menschensohnes. Aber dieses Licht provoziert, denn es scheidet Licht von Finsternis von Anfang an. Und so auch in unserem Leben. Deshalb eine Provokation. Nachdem wir Weihnachten mit seiner Idylle gefeiert haben, jetzt nochmal Theologie. Was bedeutet das Ganze eigentlich, was wir da unterm Tannenbaum gefeiert haben? Zum heutigen zweiten Sonntag nach Epiphanias gehört, wir hörten's in der Ansage und auch im Text, die Hochzeit in Kana oder zu Kana, auf der Jesus mit seinen Jüngern und seiner Mutter mitgefeiert hat. Wir hörten es am Schluss, dort tat er zum ersten Mal öffentlich auf und er tat dort sein erstes Wunder. Und die Provokation geht gleich los, er wollte es gar nicht und tut's doch. Mama halt, oder? Was sagt uns diese Geschichte eigentlich als programmatische Ouvertüre wie bei einer Oper des ganzen Lebens und Wirkens Jesu? Jesus verwandelt auf diesem Fest Wasser in Wein. Meistens bleiben wir bei diesem naturwissenschaftlich nicht erklärbaren Phänomen hängen und eiern jetzt rum, wie wir uns dieses Wunder erklären können. Dabei geht's darum gar nicht, behaupte ich. Gott will damit in Jesus zeigen, worum es ihm grundsätzlich eigentlich geht. Er will, dass unser Leben mit Freude gefüllt wird. Jesus will, dass wir unser Dasein, wie auch immer es im Konkreten verläuft, ein Grund zum Feiern ist. Ja, wir sollen, und ich benutze bewusst das alte Wort, selig werden, was nach der Geschichte von der Hochzeit sogar heißen kann, dass wir mitunter richtig heiter sein können, lustig, humorvoll, ausgelassen. Wo könnte das nur im Gemeindeleben auch mal vorkommen? Ach ja, zum Beispiel auf der Ebernburg bei so einem Schlückchen von Belindes traditionellen Mitbringseln. Das ist die eine Bibellesung, die zum heutigen Sonntag gehört. Eine weitere, die ich zum Predigtext auserkoren hat, stammt aus dem zweiten Kapitel des Römerbriefes, die ebenfalls diesem Sonntag zugeordnet ist. Da wird gleich, ich möchte uns vorwarnen, eine ganz andere Stimmung aufkommen. Provokation. Da prasseln mindestens 15 ganz unterschiedliche Ermahnungen auf uns nieder und klingen erstmal völlig wahllos und zusammenhangslos aneinandergereiht. Ich gebe es vorweg zu, das ist ein bisschen viel für einen einzigen Sonntagmorgen. 15 Ermahnungen hintereinander beanspruchen unsere Aufnahmefähigkeit wohl etwas sehr. Pädagogisch ein völliger Tritt. Alle anwesenden Lehrerinnen und Lehrer würden jetzt didaktisch schon mal hinten in der letzten Reihe einen dicken Balken dran setzen. Das war zu viel für eine Stunde. Aber was rede ich? Hören wir uns doch den Text erstmal an. Römer 12, 9 bis 16. Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom: Die Liebe darf nicht geheuchelt sein. Verabscheut das Böse, tut mit ganzer Kraft das Gute. Liebt einander von Herzen als Brüder und Schwestern und ehrt euch gegenseitig in zuvorkommender Weise. Werdet im Eifer nicht nachlässig, sondern lasst euch vom Geist Gottes entflammen. Dient in allem Christus dem Herrn. Seid fröhlich als Menschen der Hoffnung, bleibt standhaft in aller Bedrängnis, lasst nicht nach im Gebet. sorgt für alle in der Gemeinde, die Not leiden, und wetteifert in der Gastfreundschaft. Wünscht denen, die euch verfolgen, Gutes, segnet sie, anstatt sie zu verfluchen. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Traurigen. Seid alle miteinander auf Einigkeit bedacht. Strebt nicht hoch hinaus, sondern gebt euch auch für die undankbaren Aufgaben her. Verlasst euch nicht auf eure Klugheit. War eine Liste. Stift rausnehmen, Leben kontrollieren, Haken machen, F-Zeichen machen, Striche machen. Oder wie geht ihr mit solchen Texten um, wenn die Bibel, in diesem Fall Paulus, uns so ein Katalog serviert? Das sind eine ganze Reihe von Ratschlägen, biblisch nennen wir sie meistens Gebote, nüchtern betrachtet lauter Forderungen. Auf der anderen Seite, auch das sage ich provozierend, eigentlich nichts Weltbewegendes. Lauter Sachen, wo man einfach nicken kann. Klar, das sollte man beherzigen. Einigkeit, Liebe, Gastfreundschaft, Solidarität, um ein neudeutsches Wort zu verwenden für das, was hier steht. Jetzt mal ehrlich, das können wir doch alles unterschreiben, oder? Das ist doch einsichtig, das ist doch richtig und wichtig für ein Leben, wo Menschen zusammen sind. Als Christen aber auch ganz normal. Also, können wir alles unterschreiben, alles klar, also bitte weitermachen, wann geht's jetzt richtig los? Ich denke, vielleicht rede ich ja nicht nur von mir, sondern auch von eurem Empfinden. Wir haben uns in unserer Zeit und Gesellschaft angewöhnt, mit allen möglichen Forderungen genauso umzugehen. Zu nicken. Und es ist auch gar nicht so, dass wir diesen Forderungen dann nicht nachkommen würden. Das meiste beherzigen wir sogar, behaupte ich. Zumindest macht es uns, wenn nicht ein schlechtes Gewissen. Die Leute haben heutzutage doch wegen allem Möglichen ein schlechtes Gewissen. Wegen all der kleinen oder auch größeren Versäumnisse im Alltag. Beispiele, nur damit ich sie euch nochmal in Erinnerung rufe, was ihr vielleicht heute beim Zähneputzen, beim Blick im Spiegel schon empfunden habt. Habt ihr vielleicht auch zuletzt mal eine Einwegflasche aus Versehen in den gelben Sack geworfen? Habt ihr vielleicht auch über Weihnachten zu viel gegessen? Habt ihr darum dann auch noch zu wenig Sport getrieben? Glaubt ihr vielleicht hier und da das Falsche gesagt, gedacht oder sogar getan zu haben? Habt ihr eure Kinder vernachlässigt oder eure Arbeit oder beides? Eine Freundin oder die Hausaufgaben? Habt ihr euch darüber geärgert, weil ihr wieder mal nicht die richtigen Sachen angehabt habt? Und so weiter und so weiter. Und Ratschläge, Forderungen, Gebote, wie man sich richtig zu verhalten habe, hagelt es von allen Seiten. Zeitschriften, Internet. Boah, bloß nicht beim Friseur und beim Arzt zur falschen Illustrierten greife, ich sag's euch. Und die Bibel? In all dem kann man leicht die Orientierung verlieren. Wie soll man da bitteschön noch unterscheiden? Was ist wichtig? Ich provoziere wieder mal, was ist ein schlechtes Gewissen überhaupt wert? Was kommt zuerst? Oh, da könnten wir ein Podium zu machen. Was kommt zuerst? Prioritätenliste. Die Umwelt? Die Arbeitsplätze? Die Familie? Die Selbstverwirklichung? Die Hungernden in der Welt? Oder was? Haben wir für alles Lösungen in der Tasche, gell? Dazu hole ich mir doch aus dem Kühlschrank noch ein alkoholfreies Bier. Das ficht mich doch nicht an. Tagesschau gucken. Wir Menschen hören von so vielen Seiten, was gut ist und was angeblich böse, dass wir entweder bei ganz alltäglichen Dingen schon ein schlechtes Gewissen haben, wegen jeder Kleinigkeit, oder dass uns irgendwann alles letztlich gleichgültig wird. Das kann doch nicht sein. Entweder Stumpfheit oder Dauerskrupel. Ja, ich weiß. Die biblisch Gebildeten unter uns warten jetzt schon lange darauf, dass ich sage, nur das, was in der Bibel gefordert wird, ist eigentlich wichtig. Also zumindest die 10 Gebote oder das, was Paulus hier zum Beispiel fordert. Naja, ich bin schon fast 15 Jahre hier, ihr wisst, darauf könnt ihr bei mir lange warten. Ich glaube nämlich, und jetzt sage ich nicht, ich denke, ich glaube nämlich, dass auch die biblischen Gebote, wenn man sie nur so liest, nämlich als Forderungen neben und unter anderen, auch nur das sind. Forderungen neben und unter anderen. Und das wird auch nicht wichtig, indem man nur als Geistlicher behauptet, dass sie wichtig sind. Ihr Lieben, ich bin hier nicht euer Mullah beim Freitagsabendsgebet. Und es wird dann auch nicht besser, nur weil wir sagen, sie stehen in der Bibel. Provokation. Wo ist das Maß, nach dem sie beurteilt werden? Als bloße Vorschriften gehen sie unter, weil sie nicht plausibler sind als andere auch. Und noch einmal, nur weil sie in der Bibel stehen, ändert sich daran grundsätzlich wenig. Es sei denn, wir wollen einfach nur gehorsam sein, ohne nachzudenken und ohne wirklich zu verstehen. Auch hier gilt es, abzuwägen. Die große Anzahl an Vorschriften, die auf uns Menschen herunterhageln, wollen beurteilt werden. Auch die in der Bibel. Und so werden wir nach einem Kriterium suchen müssen, nach dem man sie beurteilen kann. Einfach zu sagen, das ist gut und das ist böse, mag es in Einzelfällen geben, wo wir uns alle ganz schnell einig sind, weil es einfach so auf der Hand liegt. Aber bei ganz vielen Dingen, auch in der Bibel, ist das kompliziert. Und ich gebe zu, dass ich als Kind einer Generation, wenn man mir von oben, von nach unten sagen will, was richtig und falsch ist, sowieso allergisch reagiere. Davon haben wir von unseren Eltern und Lehrern und Pastoren genug gehabt. Paulus, der den Gemeindegliedern in Rom hier seine Ratschläge gibt, wusste ganz genau, dass man den Menschen nicht einfach so eine Reihe von Vorschriften machen kann. Genau genommen hat er sogar dafür gesorgt, dass die Christen in von ihm gegründeten Gemeinden eine ganze Reihe von Vorschriften nicht mehr beachtet haben. Er begründet deshalb ganz genau, warum seine Ratschläge gut sind. Und das macht er so. Paulus sagt im Zusammenhang, das habe ich absichtlich nicht mitgelesen, hört erst einmal gar nicht auf die Vorschriften und Forderungen und Regeln, Gedankenstrich, auch nicht, wenn sie in der Tora, in der Bibel stehen. Die bringen euch nämlich kein bisschen näher an Gott, als ihr es schon seid. Hört stattdessen lieber auf Gott selber. Der hat euch was zu sagen. Deshalb hat er Jesus auf die Erde geschickt, damit ihr wisst, was Sache ist zwischen Gott und euch Menschen. Und wenn ihr genau hinseht, dann erkennt ihr auch, dass Jesus alles klar gemacht hat. Wer ihm vertraut, der fängt ein ganz neues Leben ein. Ein Leben mit Gott. Taufbecken ist offen. Ein Leben mit Gott, das euch Menschen, so wie Gott euch gedacht hat, ganz und gar entspricht. Ihr seid Menschen, die bei Gott grundsätzlich gut angesehen sind. Wenn ihr Jesus vertraut, seid ihr Gottes Kinder, so wie Jesus Gottes Sohn gewesen ist. Und dann beschreibt Paulus, wie sich das Leben verändert, wenn man in so einem engen Vertrauensverhältnis zu Gott lebt. Das sind keine Gebotsgesetzimperative, sondern letztlich appellative Beschreibungen, die Paulus hier setzt. Zu kompliziert. Wenn einer da Schwierigkeiten mit hat, dann würde sich Paulus wundern und sagen, wie kann das denn anders sein bei euch als Kinder Gottes? Ich fordere doch von euch nichts, was nicht schon längst da ist. Aber ist uns das klar? Ist uns das klar? Hier ist von selbstverständlichen Gegebenheiten die Rede, wenn wir denn Kinder Gottes sind. Keine Haken dran machen. Er sagt damit aber auch, und jetzt geht's dann doch ans Eingemachte, weil wir uns nicht auf dieses naive Niveau von bloßen Regeln herunter reduzieren lassen, sondern weil es wirklich um unsere Grundeinstellung im Leben geht. Er sagt uns dann auch, dass man es viel schlechter als vorher ertragen kann, etwas zu tun, was dem Vertrauen Gottes und der eigenen Freiheit zuwiderläuft. Dagegen, davon abzuweichen, das muss wehtun, wenn man Kind Gottes ist. Nicht habe ich auch an alles gedacht, sondern wo kommt es bloß her, dass ich hier und da Probleme in meiner Magengegend habe, wenn ich an bestimmte Situationen und Menschen denke? Ja, weil da was nicht passt. Von der Gotteskindschaft her gedacht. Deshalb gibt er Ratschläge, was man als Christ tun soll und was nicht. Und zwar eine ganze Reihe. Wie gesagt, 15 Stück nur hier. Wir könnten jetzt noch neben den Geboten im 2. Mose und dem ganzen Gebotsbuch des 4. Buches Mose noch bei Galater, Epheser, Philipper, Kolosser nachschlagen. Da gibt es auch Kataloge. Ja, also wir könnten die ganze Wandfläche hier oben pflastern mit scheinbaren Regeln und Geboten, wenn wir sie denn falsch verstehen. Denn man kann sie alle zusammenfassen. Paulus sagt, du lebst als Christ in einem besonderen Vertrauensverhältnis mit Gott. Punkt. Also verhalte dich auch so. Punkt. Handle so, wie du eigentlich lebst. Werde, was du grundsätzlich schon bist. Die Ratschläge, diese konkreten Beispiele, kommen dann so daher wie alle anderen auch. Nur, dass man sie nicht befolgen soll, um das eigene Leben zu verbessern, sondern dass man sie befolgt, weil das Leben mit Jesus prinzipiell schon gut ist. Ihr Lieben, Gott hat uns zum Beispiel seine Schöpfung anvertraut. Nicht, damit wir die jetzt optimieren. Gott sagt nach jedem Schöpfungstag, sehr gut. Es ist alles gut. Wir können es nur schlechter machen. Und das tun wir fleißig. Ich auch. Gott gibt uns durch Paulus und andere Ratschläge, nicht damit wir etwas verbessern, sondern das, was gut ist, auch gut belassen. So fordert Paulus zum Beispiel beim Kernsatz unserer Aufzählung, auf den möchte ich das reduzieren, weil man darin, glaube ich, fast alles zusammenfassen und untergliedern kann. Seid fröhlich als Menschen der Hoffnung. Bleibt standhaft in aller Bedrängnis und lasst nicht nach am Gebet. Das sind Forderungen, behaupte ich, die ein Christ ohnehin schon erfüllt, wenn er Gott vertraut. Gott vertrauen heißt nämlich, nicht den Kopf hängen zu lassen, sondern Gottes Plänen zu vertrauen für das eigene Leben und für die ganze Welt. Also fröhlich zu hoffen, selbst wenn das Leben sich noch nicht so anfühlt. Doch Gottvertrauen heißt bei Paulus auch, gelassen zu bleiben oder standhaft, wie er es nennt. Nämlich, was kann mir schon passieren mit Gott an meiner Seite? Oh, da kann mir eine ganze Menge passieren. Krankheit, Schuld. Zweifel, Verlust, Trauer. Aber all das bringt mich nicht weg von Gott. Und Gottvertrauen heißt eben immer auch, immer wieder mit ihm zu reden, zu beten nennen wir das, und Paulus. Also dem nachzuspüren, dass er da ist. Das reicht schon, zu wissen, Gott ist da. Selbst wenn ich sauer auf ihn bin, er ist da. Red mit ihm. Kein Fishing for Compliments, bitte nicht. Deinem guten Vater sollte man ganz ehrlich und offen reden können. Tacheles. Wundert euch nicht, wenn er es dann auch tut. Oder wie mit einem guten Freund, von dem man auf eine ehrliche Frage auch eine ehrliche Antwort bekommt. Frage und Antwort müssen dabei nicht angenehm sein. Also, liebe Christen, in Rom vor 2000 Jahren und in Bad Schwalbach heute, werdet, was ihr schon seid, Kinder Gottes. Es lohnt sich, das zu leben, was Gott durch Jesus Christus schon in uns hineingelegt hat. Dann kann es passieren, dass aus scheinbar überfordernden Ermahnungen und Geboten einfach nur Beschreibungen werden, wie unser Leben als Christ sowieso schon ist, mit Gottes Hilfe. Die Liebe darf nicht geheuchelt sein. Verabscheut das Böse, tut mit ganzer Kraft das Gute. Liebt einander von Herzen als Schwestern und Brüder und ehrt euch gegenseitig in zuvorkommender Weise. Werdet dem Eifer nicht nachlässig, sondern lasst euch vom Geist Gottes entflammen. Dient in allem Christus, dem Herrn. Seid fröhlich als Menschen der Hoffnung. Bleibt standhaft in aller Bedrängnis. Lasst nicht nach im Gebet. Sorgt für alle in der Gemeinde, die Not leiden, und wetteifert in der Gastfreundschaft. Wünscht denen, die euch verfolgen, Gutes. Segnet sie, anstatt sie zu verfluchen. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid alle miteinander auf Einigkeit bedacht und strebt dabei nicht hoch hinaus, sondern gebt euch auch für die undankbaren Aufgaben her. Verlasst euch nicht auf eure Klugheit.